Ja, vor über 22 Jahren wurde das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, damals unter Otto Schilly, ins Leben gerufen. Das war nach den Terrorangriffen auf unter anderem auf das World Trade Center in New York und nach den großen Überschwemmungen, die dann 2002 an Donau und Elbe geschahen. Und auch heute bringt es sich immer wieder mal in die Schlagzeilen, wenn irgendwo auf einem Flughafen der Strom ausfällt oder ein Computer zusammenbricht, dass man doch irgendwie vorsorgen muss. Was hilft, wenn öffentliche Hilfen nicht mehr funktionieren? Das ist so die Frage. Und es gibt ja mittlerweile auch eine sogenannte Prepper-Szene. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, was ein Prepper ist. Das Wort kommt vom Englischen prepare, also vorbereiten, vorbereitet sein. Und Prepper sind Leute, die sich so ausstatten, dass sie im Fall einer, ich habe das jetzt aus dem Internet, dieses Zitat, gesellschaftlichen Zusammenbruchs, also wenn also staatliche Institutionen nicht mehr handlungsfähig sind, dass sie sich noch versorgen können. Andere betonen in diesem Zusammenhang auch mit diesem Denken, ja wirklich, sowas kann geschehen, sowas passiert mal, die Notwendigkeit, dass wir eine resiliente Gesellschaft als Grundlage dieses Prepare, dieses Vorsorge, dass wir das brauchen, um dann Katastrophenschutz zu betreiben. Nun sage ich jetzt mal, jetzt könnte man die Frage stellen, sind wir vorbereitet auf härtere Zeiten? Und wie bereiten wir uns vor? Und ihr merkt vielleicht, mir geht es heute gar nicht so sehr um den Katastrophenschutz. Ich habe hier vorne auch was vorbereitet. Das sieht aber ein bisschen anders aus, als man das sich gemein vorstellt. Sondern es geht um diese Frage, ob eine Gemeinde, die gläubig ist an Jesus Christus, ob die vorbereitet ist. Wir erachten manchmal so die Welt, in der wir leben, alles stabil, alles klar, alles gut geordnet. Hier kann jeder seinen Glauben leben und tun, was er will und denkt, alles kein Problem. Aber Dinge kommen ins Wanken. Und es passieren Dinge, die man niemals dachte. Und vielleicht erscheint das dem einen und anderen etwas übertrieben. Und trotzdem ist diese Frage da: Wie können wir als Christen in einer ungewissen Zukunft beständig bestehen, bleiben und vorbereitet sein? Wie können wir vorbereitet sein, dass das, was Gott uns durch Jesus gezeigt hat, dass wir in diese Welt tragen sollen, dass wir das auch tun, dass wir das auch wirklich tun können weiterhin? Und jetzt könnte man sagen, das ist ja ein bisschen übertrieben oder das ist so schwarzmalerisch. Menschen, die ihren Glauben zum Ausdruck bringen, öffentlich, deutlich sagen, dass sie an Jesus glauben und an Jesus glauben als einen, der wiederkommen wird und der König sein wird. Verrückt, nicht wahr? Die kommen ganz schnell in eine seltsame Schusslinie. Ich war jetzt, das passiert ja so, wenn man am Internet arbeitet, da kam da diese Nachricht, dass das ARD-Nachrichtenmagazin Monitor jetzt den, wie heißt er, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, Metscher, den Fußballer Metscher, so ein bisschen unter die Lupe genommen hat, weil das, was er so in der Weltmeisterschaft verkörpert hat, so Gebet auf dem Fußballplatz und da irgendwie so eine Krone niederliegen, ist doch irgendwie verdächtig, oder? Und die sind jetzt wirklich in die USA gegangen und haben geguckt, wie ist der vernetzt und was ist da für Hintergründe und was gibt es da. Und natürlich hat man gesagt, du, ganz schlimm, ganz irgendwie extremistisch, irgendwie verdächtig. Sag ich, interessant, dass Menschen, die ihren Glauben äußern, plötzlich so in ein öffentliches Interesse kommen und vor allen Dingen dann in so eine verdächtige Ecke reingeschoben werden. Ja. Nun sage ich mal, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, da kann man drüber verschiedentlich denken. Man muss auch jetzt nicht mit allem, sage ich mal, d'accord gehen, was der Herr Netscher, wie der macht und wie der glaubt. Aber er ist ein Bruder, in Jesus Christus. Und ich will mal nur sagen, das kann ganz schnell auch uns treffen. Schneller als wir denken. Da sind wir in einer komischen Ecke. Und da wollen Leute vielleicht nichts mit einem zu tun haben. Nun ist das nichts Besonderes. Seit dem ersten Jahrhundert haben Christen Schwierigkeiten bekommen. Heute geht es um einen Text, der ist an Christen, die hatten jüdische Wurzeln. Die waren verwurzelt tief im jüdischen Glauben und haben Jesus als Messias angenommen und erkannt. Und er ist an die gerichtet, die werden darum Hebräer genannt. Das ist der Hebräerbrief. Also ein nicht näher bezeichneter Schreiber schreibt einen Brief an diese Menschen, die irgendwo im Römischen Reich leben, aber plötzlich in große Schwierigkeiten bekommen, weil sie an Jesus glauben. Weil sie sagen, wir glauben an Jesus, er ist unser Herr und König. Wir glauben, dass er wiederkommen wird. Wir glauben, dass er regieren wird. Oh, why? Das ist ja verdächtig. Also ich sage jetzt mal so, Römisches Reich und heute ist ja auch kein großer Unterschied. Und dann zeigt dieser Schreiber in diesem Brief und er zeigt ihnen erstmal, wer ist Jesus? Wer ist dieser Jesus denn? Warum glauben wir denn an diesen Jesus? Und er zeigt ihnen, welche großen Zusagen durch Jesus in ihr Leben hineingekommen sind, was sie haben dürfen durch Jesus. Er zeigt ihnen, Jesus ist höher als die Engel und das Gesetz, das mosaische Gesetz, Gegenwart der Heiligkeit Gottes in dieser Welt. Jesus ist größer. Und er zeigt ihnen, Jesus ist höher als Mose und die Verheißungen dieser irdischen Landverheißung, ein Land und ein Volk. Also wir stehen zu dieser Verheißung, keine Frage. Wir als Christen stehen zu der Verheißung für Israel, keine Frage. Aber hier wird er sagen, Jesus ist noch größer. Das ist nicht das Ziel. Und dann sagt er, Jesus ist sogar höher als der Hohepriester und das Opfer. Das war ganz wichtig im alten Bund, im Bund Israels mit Gott. Der Hohepriester, der vermittelte zu Gott und das Opfer. Jesus ist viel größer. Wir haben ganz viel und lasst uns bitte an dem festhalten. Wenn wir das loslassen, haben wir nichts mehr. Das ist die Aussage des Hebräerbriefes in eine schwierige Lebenszeit, denn dort haben Menschen ihr Eigentum verloren, dort sind Menschen im Gefängnis gelandet, weil sie Christen waren. Ich möchte heute mal reingucken in diesen Text mit euch und uns geht es darum, dass wir Dinge festhalten, prepare, nicht irgendwie Wasserflaschen horten, ein Vorrat nach Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, also für 10 Tage Vorrat mit Wasser und allem Möglichen. Ich habe hier ein anderes Päckchen gepackt und ich möchte dieses Päckchen loswerden heute. Ich möchte das unter euch verteilen, ich möchte euch praktisch etwas mitgeben und das ist ein Symbol, was ihr mitnehmen sollt als Begriff, was können wir heute, wie können wir heute vorbereitet leben? Ich möchte aber zunächst mal in den Text reingucken. Das ist so ein ganz abschließend, ein Lehrschreiben. Zum Schluss ist so wie so ein Brief, nochmal so eine Zusammenfassung und denk auch an das und das und wasch dir die Ohren und sowas ähnliches, was Eltern ihren Kindern mitgeben. Ist jetzt hier ein bisschen anders. Ne? Hier geht es um wichtigere Dinge und ich sage das mal. Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern soll bestehen bleiben. Hebräer 13, 1-6 lese ich. Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern soll bestehen bleiben, vergesst aber auch die Gastfreundschaft nicht, denn auf diese Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr mit ihnen im Gefängnis wärt, denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem Körper. Die Ehe soll in jeder Hinsicht in Ehre gehalten werden und das Ehebett soll rein bleiben von Untreue, denn Gott wird alle verurteilen, die verbotene sexuelle Beziehungen pflegen oder die Ehe brechen. Seid in eurer ganzen Lebensweise nicht geldgierig, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott selbst hat ja gesagt, ich werde dich nicht verlassen und dich keineswegs im Stich lassen. So können wir voller Zuversicht sagen, der Herr steht mir bei, darum fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir schon tun? Soweit das, 5 Punkte. Die Liste ist eigentlich noch ein bisschen länger, aber das reicht ja, mehr kriegen wir nicht hin. Und ich habe gedacht, wir wollen Prepper sein, im besten Sinne, vorbereitet. Und darum geht es, um praktisch handfeste Dinge zu nehmen, zu haben, festzuhalten und sie bereit zu haben und damit umzugehen und umgehen zu können. Ich habe da symbolische Dinge mitgebracht und ich möchte jetzt immer diese an einer Person hier weitergeben. Also ihr müsst euch dann melden, ich zeige euch, um was es geht und sagt das und ihr nehmt die mit und das ist ein Symbol für euch. Und alle anderen können das für sich in ihren Gedanken mitnehmen und in ihren Erinnerungen und fragen, worum ging es denn eigentlich bei diesem Symbol? Und vorwegzuschicken ist nochmal, hier geht es jetzt nicht darum, nur einfach nur irgendwas zu nehmen und damit zu machen, sondern zu hören und zu glauben, Jesus beschenkt uns. Jesus beschenkt uns ganz praktisch. Und ich will das mal so sagen, die Gaben, die Gott uns gibt, oder die besten Gaben, die Gott uns gibt, sind Aufgaben. Die besten Gaben, die Gott in unser Leben reinlegen kann, ist eine Aufgabe, mit der wir tätig sein können, mit der wir etwas machen können und bewirken können. Hinsetzen und sagen, ja, ich brauche noch das und ich brauche noch das. Schön, wenn du bereit bist zu sagen, das soll mir eine Aufgabe sein. Und das ist so ein Stück weit auch hier eigentlich dieser Grundton. Und ich habe mal was mitgebracht. Jetzt geht es um 2 Personen, die dürfen das mal mitnehmen zum Schluss. Und ich zeige euch das erstmal. Ihr kennt das. Philadelphia. Philadelphia ist ja bekannt, das ist der erste Frischkäse, 1872 kreiert von einem Molkereibesitzer in Chester im Bundesstaat New York und 1880 wurde er nach der Stadt, der großen Stadt in Pennsylvania, Philadelphia genannt. Das war so ein Ort, wo ganz viel Molkereien waren und Käse hergestellt wurde. Und das Schöne daran ist, dieser Name, also Pennsylvania, William Penn, das war ein Quäker, ein Glaubensflüchtling aus Großbritannien, der dort Gemeinden gegründet hat und in Pennsylvania selber gab es viele christliche Gemeinden. Und die Gründung von Philadelphia bekam einen Namen, der aus der Bibel kommt. Philadelphia, Bruderliebe, Geschwisterliebe. Das ist der erste Punkt, der hier angesprochen wird und der hier diesen Käse mitnimmt, der soll sich das aufs Brot schmieren und soll das jeden Morgen, wenn er reinbeißt, dran denken. Jesus, du möchtest, dass ich nicht nur für mich lebe. Du möchtest, dass ich an andere denke und zuerst an Brüder und Schwestern, die dich lieb haben und die dich vielleicht brauchen. Ich bin nicht für mich selber da, ich bin für den anderen da. Gott hat dich in die Gemeinschaft gestellt und möchte, dass du lebst für sie. Und jetzt ist es so, dieses Philadelphia ist eigentlich die Überschrift über alles andere, was da folgt. Alles ist verbunden mit dieser Bruderliebe. Und jetzt möchte ich mal 2 Leute bitten, die sich dieses aufs Brötchen schmieren und daran denken möchten. Reicht vielleicht eine Woche, keine Ahnung, oder länger. Wer mag Philadelphia, Frischkäse, also ist immer Doppelrahmstufe, also wirklich, wirklich gehaltvoll. Bitte, jetzt, ich sage jetzt mal so, lasst mich bitte nicht auf meinen Giveaways hängen, sitzen. Das sind die To-Dos für euch. To-Dos. Brüderliche Liebe. Liebe deine Geschwister. Denk daran. Bitteschön. Lass die jetzt nicht hier stehen und warm werden. Ich merke schon, Gemeinde wird oft völlig missverstanden. Als eine Einbahnstraße. Gemeinde wird oft so verstanden, erzähl uns was Schönes und dann gehen wir wieder. Nein, ihr sollt was tun. Bitte, Brötchen schmieren. Also, wo sind jetzt hier die betroffenen Leute? Ihr müsst aufstehen, ihr müsst kommen, sonst passiert hier gar nichts. Bitte sehr. So, das ist sehr schön. Und denk daran, die Aufgabe, die praktische Aufgabe ist, wenn du dein Brötchen schmierst und ein Brötchen isst, denke daran und frage nach, Jesus, ich bin nicht für mich da. Wo sind Brüder und Schwestern, die meine Hilfe, meinen Segen, die mich brauchen, zu denen du mich geschickt hast? Das war schon der erste Punkt, ganz einfach. So preparen wir uns. Jetzt geht's weiter, jetzt wird es viel spannender. Hier gibt es jetzt ein Party-Set. Das Basis-Party-Set. Also hier ist wirklich was Gutes drin, auch zum Verzehren. und auch kühl zu halten. Also, wer eine Party feiert, der lädt ja Gäste ein. Und denen geht's auch um die Gäste. Und hier war ja die Gastfreundschaft angesprochen. Und die Gastfreundschaft ist ein sehr kostbares und heiliges Ding, im Orient sowieso. Und die Gastfreundschaft damals war viel, viel wichtiger, als ihr denkt. Wenn man in Gasthäuser ging, waren die schmuddelig, verlaust, kriminell und da wollte man nicht hin. Man hat geguckt, dass man irgendwie jemanden, den man kannte, einen zuverlässigen Bürger fand, der einen zu Gast aufnahm. Und damals waren Christen angewiesen, wenn sie irgendwo im Römischen Reich unterwegs waren, dass da Brüder und Schwestern waren, die sagen, ich kenne dich zwar nicht, noch nie gesehen, was, du glaubst an Jesus, okay, gut, ich muss es dir glauben oder so, oder ich merke es dann auch. Und du kommst bei mir jetzt rein ins Haus und du kriegst bei mir ein Bett und du kriegst bei mir Essen und das hat Konsequenzen für mich. Das hat starke Konsequenzen für mich. Die hatten kein Gästezimmer, die hatten nicht, keine Ahnung, das zweite Bad, die hatten nicht, keine Ahnung, eine Riesenküche und Vorratskammer, da wurde geteilt. Gastfreundschaft hieß wirklich, ich trete ganz zurück und der andere, dieser Gast, dem gebe ich etwas. So, und jetzt sage ich mal, hier wird die brüderliche Liebe sicher. Übrigens, der Briefschreiber, der kommt ja noch mit einem ganz steilen Gedanken. Romano Guardini, ein katholischer Priester, hat das mal so gesagt, der Gast bringt Gott mit. Der Gast bringt Gott mit. Glaubst du das? Glaubst du, dass wenn du einen Gast aufnimmst, dass da etwas geschehen kann, wo Gott selber dein Gast ist? Wo Gott selber etwas von größere Herrlichkeit und Macht in dein Leben reinkommt? Glaubst du das? Ich glaube, wir glauben es oft nicht. Wir sind sehr sture Köpfe hier in Mitteleuropa. Die Bibel erzählt von Abraham und Lot. Sie nehmen Gäste auf, die sie nicht kennen. Und in diesen Gästen begegnet ihnen Gott und Engel. Sie kommen in ihr Leben und bringen ihnen etwas, was für ihr Leben viel wichtiger ist. So, das ist ein Partyset. Wer möchte sagen, ich lade mal einen Gast ein, und zwar einen, den ich sonst nie eingeladen habe. Also ihr müsst jetzt nicht das hier verwenden, was drin ist, aber das ist die Erinnerung, das ist das Symbol. Kommt hier vor, also ich kann euch gleich sagen, hier ist eine gute Dose drin, hält noch bis Januar nächsten Jahres, mit Pulled Chicken von Dürr-Röhrsdorfer. Das hat seinen Wert. Hier ist ein Teelicht drin und Streichhölzer und ein paar Luftballons. Bitte, lade einen Gast ein, den du sonst noch nicht geladen hast und denke daran, ich möchte Gastgeber sein. Ich möchte auf dieser Welt Gott eine Tür aufmachen, indem ich Menschen einlade, die ich gar nicht kenne, die für mich richtig vielleicht, naja, auch eine Mühe bereiten. Macht das. Dann seid ihr gesegnet. Jetzt geht's ja weiter. ich habe hier eine Unterschriftenmappe. Jetzt wird es ein bisschen deutsch und bürokratisch. In dieser Unterschriftenmappe, hier geht es um Brief und Urkunde. Also Brief meint ja ein kurzes Schreiben oder eine Urkunde. Dieses Wort kommt daher. Und hier geht es darum, dass wir an Gefangene und Misshandelte denken. Ich möchte euch mal ganz kurz was sagen. Es gibt in der ganzen Welt viele Misshandelte und Gefangene, aber auch Christen. Nigeria gehört mit zu den Ländern, wo es Christen wirklich ganz schlecht geht. Ich lese euch mal hier, das ist von der AFET, das ist von der Evangelischen Allianz. Die sammeln solche Sachen. Ich lese euch mal was vor. Laut der World Watch List 2026 von Open Doors wurden am 1. Oktober 2024 oder vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 in Nigeria mehrere Christen getötet als in jedem anderen Land. Von den 4.849 Christen, die in diesem Zeitraum weltweit wegen ihres Glaubens getötet wurden, waren 3.490, also 72% Nigerianer. Ein Anstieg gegenüber vom Vorjahr von 3.100. Nigeria belegt Platz 7 auf der WWL-Liste der 50 Länder, denen am schlimmsten ist, Christ zu sein. Und andere Christen landen im Gefängnis. Und ich habe jetzt ganz einfach Folgendes gemacht. Ich habe hier ein paar Briefe. Ihr könnt euch mal einen Brief hier abholen. Der Brief ist habt ihr schon mal einen Brief an Xi Jinping geschrieben? Jetzt könnt ihr es machen, über die Botschaft in Berlin. Xi Jinping, er wird gebeten, eine Christin, nämlich Zhang Wenying, freizulassen. Sie ist einfach, sie gehörte zu einer adventistischen Kirche, hat eine eigene Gemeinde gegründet und ist dann seit 2021 im Gefängnis verschwunden. Man hat ihr natürlich was angehängt, so ist das ja immer. Man wird ja nicht wegen des Glaubens ins Gefängnis gesteckt, sondern weil man, keine Ahnung, Spendengelder falsch einsetzt oder staatsfeindlich ist oder so. Schreibt mal an Xi Jinping. Ich habe hier Briefe und Briefumschläge und ihr müsst dann nur oben eure Adresse reinschreiben, ein Datum, unterschreiben und wegschicken. Und fertig ist der Lack. Und wir sagen, es ist uns nicht egal, verteilt das mal bitte. Und dann, wer jetzt gerade sich nicht mit der chinesischen Regierung anlegen will, hier gibt es noch einen Staatspräsident Do Lam von der Republik in Vietnam. Da könnt ihr auch dran schreiben. Hier geht es um Thup Nhul, der ab 6. Oktober in Haft ist. Genau. Der gehört auch zu einer evangelischen Kirche und in Vietnam ist das verboten. Ihr könnt das machen. Das ist ganz einfach. Und ihr könnt euch auch mitnehmen, Jesus, mir soll es mal wichtiger sein, an meine Geschwister zu denken, denen es nicht so gut geht wie mir und die gefangen sind. Ich möchte an sie denken. So, also ihr habt schon viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt noch was weiteres. Jetzt wird es ein bisschen interessanter vielleicht. Genau, weiße Rose. Das hat natürlich was mit der Ehe zu tun. Wir haben es schon gehört, die Ehe soll in Ehren gehalten werden, das Ehebett unbefleckt. Und zwar gibt es diese Briefe mit zwei Rosen, wohlgemerkt. Könnt ihr hier abholen oder eine Rose und ein von mir selbst gefertigtes Geduldsspiel. Wie kriegt ihr das auseinander? Oder wie kriegt ihr das zusammen? Das habe ich selber gebaut. Im Schweiße meines Angesichts, für euch. Und es soll uns einfach zeigen, Gott möchte, dass wenn Ehen zusammengefügt sind, dass sie zusammenstehen, weil Gott hat die Ehe erfunden. Gott hat gewollt, dass Mann und Frau, ein Mann, eine Frau, eine Ehe sind und Treue leben. Gott hat gesagt, das ist ein Ausdruck von mir und meinem Wesen. In dieser Ehe wird was sichtbar von mir und meinem Wesen. Ich liebe Gemeinschaft. Ich liebe es, mit anderen zusammen zu sein. Ich liebe es, einen Menschen in Liebe und Barmherzigkeit zu begegnen. Gott hat nicht gesagt, ich schaffe den Menschen, damit ich glücklich bin. Das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, ich schaffe den Menschen, weil ich Liebe geben will und weil ich in dieser Liebe etwas in diese Welt schaffen will und geben will. Und die Ehe ist nicht in letzter Konsequenz, auch das hat Gott natürlich uns durchaus zugestanden, sie ist aber nicht in letzter Konsequenz dazu da, dass wir glücklich sind, sondern sie ist dazu da, dass wir Gott erkennen und ehren und sagen, Gott ist gut, Gott verbindet, Gott schenkt Gemeinschaft, Gott schenkt Beteiligung an seinem Werk der Schöpfung. Ich kann Mitschöpfer werden durch Gottes Güte und Gnade im besten Fall. So, jetzt sind nicht alle Ehepaare hier. Es gibt auch Leute, die sind nicht Ehepaare. Hier drinnen in diesem Brief ist so ein kleines Gebet für Eheleute und natürlich eine Einladung vom Ehenetzwerk Dresden für die nächste Veranstaltung im September. Da geht es Duett oder Duell oder sowas ähnliches, also nicht streiten, sondern eher miteinander unterwegs zu sein. Ich möchte jetzt, dass hier Leute das mal holen und du darfst es auch verteilen. Das hier, pass auf, zu der Einzelrose gehört das. Zu den Doppelrosen gehört das nicht. Die Doppelrosen reicht. So, auch ganz einfach, auch wer Single ist, darf für Ehen beten. Leute, denkt nicht, wenn ihr Single seid, dass ihr abgehängt seid. Denkt es nicht. Nein, es ist für jeden, ob Single oder Ehepaar. Also, weil jeder kann dafür beten und jeder könnte das eventuell weitergeben an ein Ehepaar. Jeder, so ist es. Ich möchte noch mal was sagen, ganz kurz. Da steht drinne: haltet die Ehe in Ehren. Das ist nicht immer einfach. Die Ehe in Ehren halten. Ich werde ja enttäuscht in der Ehe. Ja? Ich enttäusche in der Ehe. Ja? Es gibt manchmal echt müde Stunden. Es gibt manchmal echt so Sachen, wo man denkt, wow, warum? Wow, ist es das wirklich? Ich sage nochmal, Gottes größte Gabe ist eine Aufgabe. Gestalte etwas und du kannst als Single gestalten. Du musst nicht verheiratet sein, aber in der Ehe hast du eine besondere Herausforderung zu gestalten. Mit deinem Ehepartner. Haltet die Ehe in Ehren. Es gibt heute ganz viele Momente, wo die Ehe nicht mehr geehrt wird. Und ich sage jetzt mal, wer die Ehe nicht ehrt, ist ganz nah daran, Gott auch nicht zu ehren. Der ist ganz nah daran. Weil Gott liegt die Ehe am Herzen. Ich kenne in meinem Umfeld fromme Leute, fromme Christenleute und deren Kinder, die leben einfach so zusammen. Die brauchen das nicht, Ehe. Oder die sagen, das ist irgendwie Ehe. Der heißt, haltet die Ehe in Ehren. Gottes Idee, Gott hat gesagt, Menschen sollen verbindlich und nicht aus privaten Interessen, sondern verbindlich in Verantwortung vor anderen stehen und sagen, wir sind Gemeinschaft. Wir leben Gemeinschaft, weil Gott Gemeinschaft will. Haltet die Ehe in Ehren. Haltet die Ehe in Ehren. Heute, alles ist Ehe. Mann, Mann, Frau, Frau, keine Ahnung, was du sonst noch machen kannst. Alles ist Ehe. Nein, Gott hat gesagt, haltet die Ehe in Ehren, so wie ich gesagt habe, wie ich es dir geboten habe. Und wer das nicht tut, da ist ja interessant, dass hier auch nochmal eine warnende Botschaft gegangen ist, reinkommt, die heißt, den wird Gott richten. Wir alle sind schuldige Menschen, wir alle können Vergebung empfangen, keine Frage, aber ich möchte das nochmal hochhalten. Gott liebt die Ehe. Gott hat sie geschaffen. Gott meint es ernst damit. Lasst uns dafür beten und dafür eintreten. So, ihr merkt schon, das ist to prepare. Ich habe außerdem was vergessen. Die Leute, die jetzt keinen Brief bekommen haben, das habe ich vergessen, weil ich ja immer so chaotisch bin. Hier sind so kleine Stachelarmbänder. Ja, toll, ne? One with them. Das heißt, eins mit ihnen, mit den verfolgten Christen. Nehmt euch das mit zum Schluss und dann könnt ihr immer, wenn ihr das merkt an meiner Hand, ich denke an einen Christen, der verfolgt ist. Okay, jetzt komme ich mal zum Schluss, weil, ja, gut, okay, aber wenn man sich vorbereiten will, da braucht man auch Zeit für, so ist das nun mal. Ich habe jetzt noch zum Schluss, da ging es ja, nach dem Sex geht es immer ums Geld. Ist so, ne? Der Sex und das Geld, das reizt uns doch sehr. Das gibt uns doch etwas. In der Bibel ist es immer zusammen behandelt, im Neuen Testament sehr häufig, weil das ist so eine, das ist so was, was das Menschenherz wegzieht von Gott. Das hat eine Kraft. Das hat eine Kraft. Ich habe jetzt was mitgebracht, das ist keine Sparbüchse. Hier steht Wunscherfüller. Das kann nur einer haben hier. Aber das soll einer mitnehmen. Wunscherfüller. Und ich habe gedacht, worum geht's? Hier ging es darum, die Frage Umgang mit dem Geld. Und da steht drin, sei zufrieden mit dem, was du hast. Hör auf, einer zu sein, der noch mehr haben will und der das noch braucht und das noch braucht und der seine Sicherheit noch mehr ausbaut. Hör auf damit. Du hast genug. Lerne zu sagen, ich habe genug und ich habe so viel genug, dass ich anderen geben will. Lerne nicht Sparschwein, sondern Spendensau. Lerne Spende zu geben. Lerne für Gottes Reich. Lerne Wunscherfüller. Lerne mal Gott zu fragen, Gott, was sind deine Wünsche? Was ist dein Wunsch? Wo fehlt etwas bei dir? In deinem Willen und in deinem Reich. Lerne danach zu fragen. Jetzt, wer traut sich mal, so eine Spendensau mitzunehmen? Aha, okay. Ich hab's. Jan, danke, dass du so mutig bist. Es ist nicht einfach, hier drunter ist eine Zeitschrift von der Marburger Mission, die brauchen auch Geld. Jetzt sage ich nochmal, wir werden in diesen Zeiten fragen, wie wir leben. Wir werden in diesen Zeiten uns vorbereiten auf Zeiten, die einmal schwer sein können. Wir werden in diesen Zeiten fragen, ob wir brüderliche Liebe üben, ob wir an die denken, uns solidarisieren mit denen, denen es schlecht geht. Wer damals einen Gefangenen besuchte, machte sich ja selbst verdächtig. Wer damals einen Christen im Gefängnis besuchte, da hieß es ja, ja, der ist ja wahrscheinlich auch einer, gegen den müssen wir auch vorgehen. Das kostete was. Solidarisieren wir uns mit denen, die verachtet sind. Gott will das. Lebe ich und achte ich die Ehe? Ich bin auch ein schwacher Mensch. Ich scheitere auch. Ich brauche Vergebung und Hilfe. Aber ich möchte das tun, was Gott sagt. Und wenn wir das tun, höre ich auf, mich um mich selbst zu kreisen mit meinen eigenen Sicherheiten und bin bereit, mein, was ich habe von Gott, als Aufgabe zu verstehen und einzusetzen. In diesen Punkten wird Gott mein Leben schützen, bewahren, segnen und mich stärken. In der Zeit, die kommen kann, durchaus, sehr schnell. Und wo dann alles andere seine Wertigkeit verliert, dann wird Gott mich schützen und er wird mich in der Gemeinschaft bewahren. All diese Dinge, die wir hier gehört haben, führen zusammen in die Gemeinschaft. Stärken Gemeinschaft. Das wünscht sich Gott und ich wünsche es uns auch. Amen. Lieber Vater, du gehst mit uns durch alle Zeiten bis ans Ende dieser Welt. Du hast eine Verheißung für uns, auch für dein Volk. Wir wollen dir vertrauen, wir wollen damit rechnen, aber wir wollen auch lernen, dass wir das tun, was du sagst. Herr Jesus Christus, es ist dein Wunsch, dass wir diese Liebe üben. Es ist dein Zeichen, dass wir in dieser Liebe leben. Hilf du uns, leite uns durch deinen Geist. Amen.